Das Jahr 2025 steht vor der Tür und es wird auch verschiedene Projekte innerhalb der Vitalerhaltung geben. Ich werde mit den verschiedenen Kammern, Instituten wieder Fortbildung machen. Das heißt, diesmal ist Mecklenburg-Vorpommern dabei, Berlin-Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Dann freue ich mich auf den Dental Summer mit Sascha Herbst wieder, das unterstützt wird von Septodont. Ich freue mich auch schon wieder drauf, mit Septodont zusammen verschiedene Live-Behandlungswebinare durchführen zu können, die im Internet live gestreamt werden. Sehr spannend finde ich auch, dass es am 27. September an der Uni Gröningen einen ganzen Kongress zum Thema Vitalerhaltung geben wird. Es wird auch einen Kongress in Wien geben am 13. und 14. Juni in Wien. Da ist unter anderem das Rotterdam-Team wieder dabei und auch Nesrin Taha, die auch einen Workshop zum Thema Vitalerhaltung machen wird. Ich habe mich entschieden, nochmal ein Podcast zu diesem Thema aufzunehmen, zum Thema Pulpotomie Vitalhaltung, und wünsche euch viel Spaß dabei. Pulpotomie von bleibenden Zähnen und Vitalhaltung. Es ist ganz spannend, weil mittlerweile habe ich ja meine eigene Praxis und 80% meiner Behandlungen sind ungefähr Wurzelkanalbehandlung, aber 20% tatsächlich Vitalhaltung. Und ich denke, das wird sich in der Zukunft eher verändern, dass es dann mehr in die Richtung Vitalhaltung geht, weniger in die Richtung Wurzelkanalbehandlung. Daher ist es wichtig, einfach mal über die genauen Abläufe zu sprechen. Ja, tatsächlich war ja früher in meinen Berufsanfängen um 2011 die Pulpotomie von bleibenden Zähnen eher eine Schmerzbehandlung. Da haben wir, wenn jemand kommt mit irreversibler Pulpitis, eine volle Pulpotomie gemacht in Brieselang, ein Ledermix-Pellet draufgelegt und es mit Kavit verschlossen oder irgendeinem anderen ähnlichen Material. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Und später hat sich das dann dazu bei mir entwickelt, dass ich das dann auch mehr und mehr in komplett vital erhaltenden Maßnahmen nutze. Aber diese Erfahrung damals mit wirklich vielen Schmerzpatienten in Brandenburg hilft mir bis heute. Und es geht ja auch darum, so ein bisschen, wie man das in seine bestehende Praxis integriert. Ja, ich persönlich finde das hier immer ein bisschen schade, wenn man sagt, die Pulpotomie ist eine Alternative zur Wurzelkanalbehandlung, weil das finde ich dann irgendwie doch zu einfach, zu sehr mit den Ängsten spielen. Da begibt man sich dann auf das Niveau von manchen Zahnärzten, die Keramikimplantate verkaufen wollen. Tatsächlich finde ich eher, dass die Pulpotomie eine weitere vitalerhaltende Maßnahme ist in unserem Maßnahmenkatalog. Und natürlich gibt es viele Fälle, wo wir früher Vit-E gemacht haben und jetzt einfach eine volle Pulpotomie machen können. Das Ganze hat sich auch mit der Zeit auch in der Hinsicht verändert, dass wir ja auch früher tatsächlich das auch nur, wenn man so will, im Bereich der reversiblen Pulpitis gemacht haben. Das heißt, wenn wir eine akzidente eröffnete Pulpe hatten, die eventuell gar keine Beschwerden bereitet hat, da war das eher eine Behandlungsoption. So wurde es dann nach und nach beigebracht, oder im Traumabereich, wenn jemand Unfall hatte und das dann sogar eine nicht kariöse Folgeform, dann war das natürlich ein ideales Mittel. Aber das hat sich alles natürlich geändert. Besonders im deutschen Raum, mit der Veröffentlichung von Gabriel Karsten, Gersten Galler, Tilda Maschke und Edgar Schäfer, die dann mit dem Titel, und ich empfehle euch sehr, euch diesen Artikel durchzulesen, der ist frei im Internet verfügbar auf der DGT-Seite, ist die Pulpotomie eine valide Behandlungsoption bei irreversibler Pulpitis? Denn vorher war das mit der irreversiblen Pulpitis ja quasi so ein Graubereich. Da haben viele gesagt, und sehr viele Unilehrmeinungen gingen dahin, dass man sagte, das ist gar keine Option, das geht gar nicht. Und mittlerweile gibt es auch schöne erste Daten, dass man natürlich auch sagen kann, dass eine irreversible Pulpitis natürlich auch schlechter funktioniert, was die Erfolgsrate angeht, als eine reversible Pulpitis. Und am besten funktioniert natürlich diese ganze Pulpotomie, die vitalerhaltenden Maßnahmen bei weit offenem Apex. Und das einzig Doofe bei dieser Veröffentlichung, da spreche ich später nochmal in Ruhe drüber, ist ja, dass im Prinzip die Autorinnen sich überlegt haben, eine Zeit, wie viel Zeit können wir dieser Pulpa geben, dass die quasi vital erhalten werden kann. Und im Prinzip sind es 2x5 Minuten. Man hat 2x5 Minuten Blutungszeit, die man abwarten kann. Erst eine partielle, dann eine volle. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann macht man eine Wurzelkanalbehandlung. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wahrscheinlich die erfolgreichsten Fälle die offenen Apex-Fälle sind, ist es so, dass wenn man rein nach der Blutungszeit, wird man die offenen Apex-Falle werden eher längere Blutungszeiten haben als diese 2x5 Minuten. Somit finde ich, das ist es in meinen Augen tatsächlich eher falsch, sich zu sehr auf diese Blutungszeit zu konzentrieren. Aber das ist, wie gesagt, immer meine persönliche Meinung ist dahinter. Natürlich belegt mit einzelnen gespickten Veröffentlichungen und meiner persönlichen klinischen Erfahrung. Ich würde sogar weitergehen, dass die Blutungszeit vielleicht sogar gar keine Rolle spielt. Das ist natürlich immer so eine Aussage, die dann ein bisschen zu hart auch ist. Und es gibt auch sicher Fälle, wo man sagen kann, da trifft es nicht zu. Aber vielleicht ist das nicht so das Entscheidende. Aber was ich jetzt aus knapp über offline 500 Zahnärztinnen und Zahnärzten gelernt habe in Kursen, Workshops, Seminaren, dass das Thema Blutstillung das ist, was die meisten Kolleginnen interessiert. Und es ist auch gerade tatsächlich da das klinisch Entscheidende, um auch das Ganze in einen gewissen prognostizierbaren klinischen Rahmen zu packen. Und ich würde jetzt einfach mal quasi für mich so ein bisschen durchgehen, wie gehe ich denn die einzelnen Schritte einer Pulpotomie durch und werde das Thema Abrechnung, was übrigens die zweithäufigste Frage in Workshops ist, auch ganz zum Schluss nochmal adressieren. Denn tatsächlich ist es ja auch wichtig, wenn wir zum Beispiel jetzt, irgendein Patient kommt zu uns, wir machen ein Röntgenbild oder ein Foto von dem treffenden Zahn, da müssen wir natürlich dem in dem Moment sagen können, was das Ganze an Investitionen für den Patienten bedeutet, was die Alternativen sind. Und ich sag mal so, bei mir in der Praxis ist es ja relativ einfach, entweder bucht jemand einen Termin für eine Wurzelkanalberatung oder für eine vitalhaltende Beratung und dann hat er sich ja quasi schon in gewisser Form vorselektiert. Aber es gibt auch Fälle, wo ich vitales Pulpergewebe gefunden habe und eine Wurzelkanalbehandlung geplant war und ich dann trotzdem eher vitalerhaltend gearbeitet habe. Das hat ein bisschen was mit Sturheit zu tun, aber es ist natürlich der Gedanke dahinter, dass ich dann eher im Sinne Zweifel pro Vitalerhaltung bin, weil ich auch festgestellt habe, dass natürlich ist die Situation, wenn vorher schon jemand dran war, ist die Prognose nochmal schlechter, was Vitalerhaltung angeht. Also wenn jemand wirklich eine irgendwie trepaniert hat, da irgendwas drauf gemacht hat, vielleicht in einem Setting, das nicht optimal war, was die Isolation angeht, was jetzt auch nichts Schlimmes ist. In manchen Notdienst hat man ja gar nicht die Möglichkeit, sehr viel oder andersrum. Wenn man volles Wartezimmer hat im Notdienst, dann hat man andere Prioritäten, als wenn man, wie ich, jetzt die zweite Linie ist. Aber jedenfalls ist es wichtig zu wissen, dass man da auf jeden Fall ein Röntgenbild macht. Ich mache immer gerne noch zusätzlich ein klinisches Bild, um dann schon mal zu sehen, wie hoch ist die Pulpotomie-Wahrscheinlichkeit bei dem Ganzen. Ich meine, wir haben ja tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten, das Ganze herauszufinden. Wir haben ja bloß den Kältetest und der ist ja auch nicht so super aussagekräftig. Aber es ist natürlich so, dass wir, wenn der Kältetest positiv ist, eher davon ausgehen können, dass das Ganze eine sensible Pulpe hat in irgendeiner Form, sodass es eine vital erhaltene Option gibt. Währenddessen natürlich, wenn der gar nicht auf Kälte reagiert ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da noch irgendwas erwarten in irgendeiner Form. Und so geht man dann auch, gehe ich persönlich dann auch daran zu sagen, das ist der Therapieplan für die Situation. Es gibt Situationen, da braucht man Therapiepläne für beides, also vitalerhaltend und Wurzelkanalbehandlung. Es gibt dann Sachen, wo ich dann auch nur einen Plan für eine Wurzelkanalbehandlung rausschicke, weil es macht ja auch in dem Sinne keinen Sinn, zu viele Varianten zu haben. Es verwirrt die Leute auch so ein bisschen. Aber jedenfalls ist es wichtig, dass man ein Röntgenbild hat, weil man will das ja auch später mit einem postoperativen Röntgenbild vergleichen können. Und da ist es natürlich wichtig, dass es ist natürlich im Idealfall am schönsten, wenn man eins mit Apex hat und eins, was so ein bisschen bissflügelartig ist, sodass man auch genau feststellen kann, wie nah am Nerv sind wir denn. Denn es kann natürlich auch die Situation kommen, dass wir denken, das Ganze, gerade in asymptomatischen Fällen, ist sehr nah am Nerv und am Ende haben wir doch noch einen gewissen Abstand, sodass wir erst eher bei einer indirekten Überkappung sind. Deshalb ist auch wichtig, wenn ich über die Abrechnung erst zum Schluss spreche, dass ich denn eher immer Fokus bei der Abrechnung und der Steigerung der Faktoren auf die Restauration setzen würde, als auf die Pulpotomie selber. Weil falls wir dann bestimmte Sachen nicht abrechnen können, die wir hoch gesteigert haben, ist natürlich auch von der groben Behandlungszeitplanung dann eher kontraproduktiv. Aber jetzt haben wir uns entschlossen, in irgendeiner Form eine vitalerhaltende Maßnahme zu machen. Früher habe ich immer gesagt, je mehr symptomatisch der Zahn ist, desto eher machen wir eine volle Pulpotomie. Jetzt würde ich mittlerweile sagen, auch weil es schon die erste Studie von Nesrin Tah dazu gibt, wo denn irgendwie der Faktor, was den Erfolg angeht, zwischen voller Pulpotomie und partieller Pulpotomie bei knapp 15-fach liegt. Das heißt, wir sind 15-fach erfolgreicher mit einer vollen Pulpotomie als die partielle Pulpotomie. Und das ist schon ziemlich krass. Ich würde jetzt aktuell sagen, dass ich eher immer eine volle Pulpotomie anstrebe, Eine partielle Pulpotomie kann natürlich immer im Traumabereich, gerade im Frontzahnbereich, immer noch eine gute Option sein. Oder wenn man natürlich einen asymptomatischen Fall hat, wo man akzidentell die Pulpa öffnet und der Patient hatte gar keine Beschwerden in irgendeiner Form, dann ist das natürlich auch noch eine schöne Option. Aber ich sag mal so, wenn ein Patient aber kommt und man die Diskussion anfängt, was ist der Unterschied zwischen einer partiellen und vollen Pulpotomie, die meisten Patienten verstehen es nicht. Und es macht auch in der Praxis für mich auch, glaube ich, mehr Sinn zu sagen, pass auf, du hast da irgendein Problem mit dem Zahn, ob jetzt Schmerzen oder nicht, dann würde ich lieber eine volle Pulpotomie zu machen, weil danach die Behandlungsoptionen einfacher sind. Das heißt, danach gibt es nur noch die Möglichkeit, eine Wurzelkanalbehandlung zu machen. Und so kann man es klar kommunizieren. Denn natürlich hat man nach einer partiellen Pulpotomie noch die weitere Möglichkeit, eine weitere partielle Pulpotomie zu machen. Vielleicht nochmal eine partielle Pulpotomie wie Ricucci. Aber es ist natürlich in der Praxis einfacher, wenn man da klare Verhältnisse geschaffen hat. Und es kommt noch dazu, dass ich in meiner Behandlungstätigkeit dann eher Misserfolge erlebt habe, wenn es eine partielle Pulpotomie war. Natürlich gibt es auch Misserfolge bei einer vollen Pulpotomie. Aber man wird das eh nie ausschließen können mit Misserfolgen oder nicht Misserfolgen. Dann, wenn der Patient dann zur Behandlung kommt, müssen wir den natürlich irgendwie in der Form anästhesieren. Was ich immer standardmäßig mittlerweile immer mache, ist den Leuten einfach zu sagen, nehmt Ibuprofen vor dem Termin. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit. Ibuprofen funktioniert sehr gut und die Wahrscheinlichkeit von postoperativen Beschwerden ist dann schon mal geringer. Was ist alles für alle einfacher? Wenn die jetzt ängstlich sind, würde ich natürlich denen noch ein Dexamethason 4 Milligramm vorher verschreiben oder mitgeben. Das wäre auch noch eine schöne Option und man kann es auch theoretisch sogar mit Ibuprofen kombinieren. Aber das genauer habe ich ja zusammen mit David Sonntag in einem Podcast besprochen. Aber effektiv ist es so, wenn ich weiß, dass ich einen Zahn pulpotomieren werde, will ich auch ja das Thema Blutstillung schon irgendwie in den Griff bekommen. Das heißt, ich anästhesiere relativ normal mit 1 zu 200.000 Adrenalin. Im Oberkiefer gerne auch palatinal bei dem Zahn, weil einfach da die Anästhesie dann nochmal besser wirkt. Klarer ist, dass es von allen Seiten anästhesiert ist und das ist wirklich wichtig. Im Unterkiefer gerne mit einer Leitung. Und was ich sehr, sehr gerne mache, dass ich einfach mit 1 zu 50.000 Ligodokain auch nochmal vestibulär infiltriere, um das Thema Blutstillung von Anfang an irgendwie zu unterbinden. Jetzt wird es natürlich immer ein, zwei Leute geben, die sagen, oh mein Gott, die Blutstillung sagt ja irgendwas aus und du unterbindest es dann quasi schon vorher damit. Ja, das ist richtig, aber meine Philosophie ist ja, dass die Blutstillung gar nicht so extrem auswirkungskräftig ist. Aber das komme ich dann nochmal. Also Anästhesie finde ich ganz wichtig, dass prädimedikamentös macht, dass man da irgendwie alles ausnutzt, was es so gibt. Dann geht es natürlich darum, dass wir eine Kofferdampfisolation machen. Natürlich weiß ich, dass die viele Kinderzahnärzte eher so einen geschlitzten Kofferdamm machen, das ist auch vollkommen okay. Und der hat manchmal auch andere Gründe, um einfach bloß die Kinder vor der Turbine zu schützen. Aber man braucht effektiv bei bleibenden Zähnen, wenn es möglich ist, eine vernünftige Kofferdammisolation, weil die hat natürlich mehrere Vorteile. Wenn wir eine starke Blutung haben, läuft das Blut nicht die ganze Zeit die Zunge runter und der Patient bekommt vielleicht Panik. Wir können in Ruhe überlegen, welche Arten der Blutstillung wir nehmen. Und wir können natürlich das Ganze auch nochmal desinfizieren, wenn wir die Karies entfernt sind. Mittlerweile hat sich so eingebürgert, dass einfach meine Assistenz Mon dann einfach mit dem Desinfektionstuch nochmal über den Kofferdamm rübergeht und dann so auch alles, was so Krümel, Karieskrümel da drin sind, entfernt. Das ist schon sehr sinnvoll. Wenn es geht, probiert immer den Zahn hinter dem, den ihr restaurieren wollt oder pulpotomieren wollt, zu isolieren, weil eine Einzelzahnisolation macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Und natürlich ist klar, dass wenn es um Vitalerhaltung geht, dass wir die Karies vollständig entfernen. Es gibt immer diesen langen Streit, der sich irgendwann in Zukunft klären wird. Was ist jetzt besser für die Vitalerhaltung? Eine selektive Kariesentfernung, wo wir Karies belassen oder eine vollständige Kariesentfernung? Und ich sag mal so, ich bin eher der Fan, da vollständig die Karies zu entfernen, weil wir wollen ja, weil gerade bei der tiefen Karies, ob symptomatisch oder asymptomatisch, spielt ja jetzt keine Rolle. Wir wollen ja gleich das Problem irgendwie lösen mit der tiefen Karies. Und ich sag mal, die selektiven Karies, der kannst du bei den Kariesstadien, frühen Kariesständen kann man gerne ausprobieren. Aber sobald es richtig tief ist und richtig nervnah, ist in meinen Augen das Risiko zu hoch ist, dass man möglicherweise eine Pulpa als fälschlicherweise als vital einschätzt und die das dann nicht mehr ist oder dann schon im Stadion, wo sie sich schon quasi unter Bildung von Tetradentin zurückzieht oder manchmal ist es auch so, dass man reingeht in so ein Zahn und das ganze Pulpa cavum ist schon leer und man hat noch bei den Wurzelkanaleingängen ein bisschen vitales Gewebe. Und das würde ich dann auch noch probieren zu erhalten. Aber wenn ich mir überlege, dass ich dann quasi eine selektive Kariesentfernung mache in einem Bereich, der vielleicht gar keine Pulpa mehr hat, ist das natürlich doof. Aber wie gesagt, es wird in Zukunft vergleichende Studien geben zwischen Pulpotomie und selektiver Kariesentfernung. Die ersten gibt's schon, die aber sind noch nicht so aussagekräftig. Aber das wird interessant. Im Prinzip bin ich auch sehr früh dabei, dass ich dann auch schon mal so ein bisschen Hypo über den Zahn laufen lasse in irgendeiner Form. Einfach, ich habe einfach 2%iges Hypo. Ob ihr 3, 4, 5, 6, 7 oder 1%iges Hypo habt, ist eigentlich völlig egal. Es gibt Kollegen wie Tilda Maschke, den ich sehr schätze, der sagt, ab 3 hat es erst so ein richtiges desinfizierendes Potenzial. Aber ich sag mal, es spielt, glaube ich, klinisch keine Rolle. Ja, es wird nicht an den Prozentsatz scheitern und dementsprechend würde ich da nicht so groß viel Wert drauf setzen. Ich meine, ich habe selber in der Praxis 5%iges und 2%iges und 2%iges mein Standard-Hypo und das 5%ige nehme ich mal für eine Abschlussspülung in der Endo und tatsächlich sagt die höhere Konzentration eigentlich nichts über Desinfektion aus, sondern bloß, wie gut vitales Gewebe aufgelöst werden kann. Also der berühmte, ich schmeiße ein bisschen Muskelfleisch in Hypo und das löst sich in 5%igen schneller auf als in 2%igen. Aber die Desinfektion von beiden ist gleich. Viele haben tatsächlich auch immer Angst, bei einer offenen Pulpa anzuwenden, weil sich das sofort auflösen könnte. Aber da sage ich immer gerne, dass falls euch Hypo irgendwie auf die Haut tropft, brennt es zwar, aber es ist nicht so, dass sie sich dann durchfrisst. Deshalb muss man sich keine Sorgen machen. Im Auge sieht es natürlich anders aus, aber selbst im Auge verschreibt der Augenarzt am Ende lediglich eine Augensalbe. Und das ist auch gut so. Kommen wir zu Pulpotomie selber. Ihr wisst ja, dass es eine Partiell- und eine volle Pulpotomie gibt. Eine volle Pulpotomie endet bei mir auf den Wurzelkanaleingängen beim mehrwurzeligen Zahn. Beim einwurzeligen Zahn würde ich einfach sagen, ungefähr auf Knochenniveau. Wobei bei den einwurzeligen Zähnen hängt es ja ein bisschen drauf ab, mit welchen Instrumenten entfernt man denn eigentlich die Pulpa. Und am Ende gibt es uns das vor. Was wichtig ist, dass ich eher empfehle, das mit Diamanten zu machen. Da muss man sich aufpassen, dass es ab einer gewissen Länge gibt es natürlich auch keine Wasserkühlung mehr. Das ist ja auch wichtig. Und ich habe ja lange immer sehr gerne einen Buttbohrer verwendet, der an der Stückspitze stumpf ist. Aber eine Diamantkugel geht natürlich genauso gut. Was ich tatsächlich bloß immer sehr wichtig finde, auch wenn es wahrscheinlich nicht so extrem klinisch relevant ist, dass ich denn tatsächlich einfach ein Set an sterilisierten Bohrern zur Verfügung habe für diese Pulpotomie. Allein schon, weil ich nicht mit denselben Bohrern, mit denen ich die Karies entfernt habe, dann auch die Pulpa entfernen muss. Kinderzahnärzte würden jetzt lachen, weil die das ständig genauso machen und für sie sehr effizient sind. Aber ich sag mal, bei Milchzähnen reden wir über eine andere Zeitspanne als bei bleibenden Zähnen. Und deshalb finde ich das. Es geht einfach darum, dass man sich so ein bisschen konzeptuell in der Praxis Gedanken macht, wie geht man vor, welches Überkappungsmaterial nimmt man denn und dann einfach so eine kleine Box hat, wo alles bereit liegt, inklusive Kofferdamm, damit man dann natürlich auch dementsprechend loslegen kann. Und die Instrumente, die man hat, geben einem natürlich die Richtung vor, wie tief man das pulpotomieren kann. Gab schon Fälle, da habe ich sehr tief pulpotomiert, was dann irgendwie schon eine halbe Wurzelkanalbehandlung war, was natürlich auch dann wieder aus praktikabler Sicht Quatsch ist. Und da kann es auch mal sein, dass man dann auch mit einem Rosenbohrer rangeht, obwohl das nicht empfohlen wird. Aber es gibt manchmal Situationen, dass es einfach ein langer Rosenbohrer manchmal praktischer als ein langer Diamant. Und gerade zum Beispiel die Mansbohrer, die sind auch sehr schön scharf. Da kann man sowas auch mal machen. Aber mein Go-To ist immer ein Diamanten. Es gibt zum Beispiel auch von der Firma Microcopy, habe ich gesehen, sehr schön lange, dünne Diamanten. Ich habe ja sonst standardweise welche von Comet, die mit eher einer dickeren Kugel, die fürs Grobe gut sind, aber fürs Feine ist es natürlich schöner, wenn man ganz kleine, dünne Diamanten hat. Es ist natürlich auch manchmal interessant, dann ein bisschen mit Handinstrumenten zu arbeiten, aber die Handinstrumenten nehme ich eher für eine Kariesentfernung. Da habe ich dann das Gefühl, dass ich nochmal ein Gefühl habe, wie nah ist man an der Pulpa. Und es gibt auch eins der wenig guten Sachen, die diese biomimetische Zahnärzte machen, auch so ein bisschen ein paar Faustregeln, ab wann landet man eigentlich in einer Pulpa mit einer PA-Sonde, mit den Diamantenmarkierungen. Und effektiv kann man so sagen, nach approximal gesehen, so nach 2-3 Millimetern ist man schon in der Danger Zone, was die Pulpa angeht, und okklusal nach ungefähr 5 Millimetern. Und das sind so Richtweisen, dass man auch selber sagen kann, okay, wie viel Restentin habe ich wahrscheinlich noch? Eine volle Pulpotomie wäre bei mir bis zu den Wurzelkanaleingängen, bei mehrwurzeligen Zähnen, bei sonst auf Kronniveau oder Knochenniveau, bei einwurzeligen Zähnen. Und eine partielle Pulpotomie wäre ein Bereich, wo ich vielleicht, da kommt es immer sehr auf den Zugang an. Wenn es natürlich ein rein okklusaler Zugang ist, da kann man sich natürlich bei beiden Arten überlegen, wie viel man abträgt. Wenn es ein approximaler Zugang ist, dann ist es natürlich schwieriger, was Genaues zu sagen. Wenn man sich für eine volle Pulpotomie entscheidet, was ich gerade Anfängern immer empfehlen würde, weil die funktionieren einfach besser und es ist auch klinisch danach klarer, was die nächsten Schritte sind, falls das ein Misserfolg werden sollte und falls man denkt, dass es ein Misserfolg wird. Ja, dass man immer überlegt bei mehrwurzeligen Zähnen, wo sind die Pulperhörner? Und dann auch tatsächlich bewusst mit einer Sonde kontrolliert, ob man auch wirklich alles erwischt hat. Es ist ein Fehler, der mir schon mal vor 8 Jahren passiert ist und in den letzten 2 Jahren auch einmal, dass ich tatsächlich ein Pulperhorn komplett nicht pulpotomiert habe. Und da kann es im schlimmsten Fall sein, dass natürlich da vom Pulperhorn direkt noch ein Pulperstrang in den einzelnen Wurzelkanal geht. Und das sind natürlich plötzlich Beschwerden, also nicht Beschwerden, manchmal Aussagen von Patienten, die sehr, sehr komisch sind. Da war dann die Rede, dass ein komischer Geschmack im Mund war dadurch. Also sehr spannend. Ich habe schon erwähnt, dass ich ungefähr 500 Leute schon irgendwie geschult hat in dem Thema. Und wenn ich einen Chorus-Fall geschickt bekomme, wo eine Pulpotomie zum ersten Mal durchgeführt, ist es sehr gerne partielle Pulpotomie. Also fast schon witzig, dass wir Zahnärzte uns da oft denn doch sehr viel Respekt vor der Pulpe haben. Aber wie gesagt, eine volle Pulpotomie funktioniert viel, viel besser. Jetzt sind wir schon bei dem großen Thema Blutstillung. Effektiv ist es ja so, dass, wenn man es jetzt rein wissenschaftlich sieht, dass Hypo das einzig legale Material ist auf diesem Planeten, das man dafür verwenden darf. Was natürlich irgendwie auch super zu essen, weil Hypo ist jetzt nicht das allerbeste Blutstillungsmittel. Wenn es natürlich innerhalb von 5 Minuten aufhört mit Hypo, sind alle glücklich oder 10 Minuten sind alle glücklich. Denn es hat ja auch noch ein desinfizierendes Potenzial. Tatsächlich kommt es ja immer darauf an, was ist das für ein Fall. Und gerade wenn wir, je jünger der Patient, desto und je offener der Apex, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich so eine Pulpa sehr groß ist und auch mehr Potenzial hat zu bluten. Ich würde das nicht verwerflich finden, da irgendein etabliertes Blutstillungsmittel zu nehmen. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich also gefühlt fast alles schon ausprobiert habe. Es fängt natürlich an mit Aluminiumchlorid, was gut funktionieren kann, auch wenn es als Gel ist, ist natürlich auch leichter zu applizieren. Mit Eisendreisefahrt habe ich wenig Erfahrung, weil auch Leute dann ein Problem haben mit möglichen Ausfällungserscheinungen. In früheren Pulpotomie-Kursen habe ich auch gerne TCA, Trikloressigsäure, genommen. Etwas, wo viele gleich sagen, oh mein Gott, das ist ja so schlimm. Tatsächlich habe ich festgestellt, das ist eine Option. Meine Erfahrung aus dem Bereich der Pulpotomie mit TCA habe ich gerne jetzt in meine jetzigen Erfahrungen mit externen Resorption übertragen. Das ist einfach ein sehr schönes Mittel, um starke Blutungen zu stillen. Man kann sich immer streiten, wie sehr macht die Blutstillung irgendwas aus. Aber es ist eine Option. Falls ihr da keine Lust drauf habt, zwingt euch niemand, ja TCA zu nehmen. Aber es ist eine Variante. Was ich dann auch noch interessant fand aus dem Implantologiebereich, Hyaluronsäure. Das hat sich jetzt nicht sehr viel besser leider dargestellt als Hypo. Und was das nächst spannende Blutstillungsmittel ist, was eigentlich kein klassisches Blutstillungsmittel ist, ist aber Dexamethason, auch im 4 Milligramm Bereich. Vielleicht in Kombination mit anderen, weil da wurde auf dem Vortrag auf der ESE ja schon gesagt, dass das sehr interessant ist und bestimmt pharmakologische Blutstillung zur Folge hat, wenn sich die Entzündungsreaktion dadurch verringert. Da wurde eine 4 Milligramm Lösung auf ein Pellet gegeben und für 5 Minuten appliziert. Es wird ja auch gern mal in Fachbüchern von Kochsalz gesprochen, das ja gar keine blutstillende Option hat, sage ich jetzt einfach. Also klinisch ist das kompletter Quatsch, Kochsalz zu nehmen. Es sei denn, man hat sehr, sehr viel Zeit. Und allein, glaube ich, auch durch 5 Minuten auf die Pulpa drücken, ist es schon interessant. Ich habe auch mal schon Fälle gesehen, wo Leute Sachen gemacht haben, wie irgendwie mit Kältespray nochmal raufzugehen. Fand ich ganz witzig, dass das irgendeinen Effekt haben können, weiß ich aber nicht. Ich finde aber, das ganze Sache mit Dexamethason ist, glaube ich, das aktuell vielversprechendste, was ich jetzt sehe. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Daten draußen. Aber bevor sich jemand fragt, woher bekomme ich das Dexamethason, 4 Milligramm in der Lösung, es gibt das auch in Tablettenform und zum Injizieren Ich glaube sogar von Ratiopharm oder wem auch immer. Und das natürlich, da kann man es einfach über so eine Brechampulle sich rausziehen und dann rauftropfeln auf so ein Pellet und reindrücken. Und das ist natürlich etwas, was ich persönlich am interessantesten finde, weil das könnte auch nochmal so für postoperative Beschwerden interessant sein. Und man hat ja immer in Veröffentlichung das Problem, deshalb sagen ja immer alle, die sich da wissenschaftlich mit beschäftigen, mit dem Thema, alle anderen Blutstillmaßnahmen unterdrücken immer die Blutungsneigung und man geht davon aus, dass die irgendwas aussagt, die Blutungszeit. Ich habe immer probiert für mich rauszufinden, ob das denn überhaupt vom Logischen sein kann. Aber so richtige wissenschaftliche Studien, wie lange eine Pulpa bluten darf und nicht planen, gibt's nicht. Es gibt nur eine schöne, da haben sie es untersucht und da hat es keine Rolle gespielt, aber es waren natürlich alles sehr junge Patienten. Und ich denke mal, dadurch, dass man ja pharmakologisch weiß, wie Dexamethason funktioniert, wird es denn in Zukunft da, glaube ich, auf dem Gebiet am meisten Informationen für uns geben, die uns in irgendeiner Form helfen kann. Und dadurch, dass es jetzt auch keine exotische neue Lösung ist, ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Also Blutstillung ist etwas, wo man dann vielleicht klinisch einfach mal für die Anfänger unter euch 10 Minuten einfach einplant. Das heißt, ihr macht die Behandlung auf jeden Fall 10 Minuten länger, nur damit ihr 10 Minuten Zeit habt für die Blutstillung. Und dann sollte das okay sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft Materialien gibt, die noch schneller binden. Das heißt, dass man einfach auch in eine nicht perfekte blutgestillte Pulpa einfach das Material appliziert, ob es ein MTA ist oder ein ganz normaler Calcium-Silikat-Zement wie Biodentin. Das wird die Zukunft zeigen. Ja, dann auch Überkappungsmaterialien an sich. Es gibt verschiedene MTA-Sorten von verschiedenen Herstellern. Da müsst ihr eigentlich bloß darauf achten, dass da kein Bismutoxid drin ist. Der Standard, wo der Radio Parker, der immer drin war. Warum? Der steht im Verdacht, das Ganze zu verfärben zu können. Es gibt doofe Fälle, wo eigentlich nur eine direkte Überkappung mit MTA gemacht wurde und der ganze Molar ist schwarz geworden. Und das will man natürlich auf gar nicht. Ich meine, ich habe tatsächlich nicht so ein Riesenproblem mit Verfärbung gehabt in meiner Vergangenheit. Ich habe da zum Beispiel Materialien wie Bio-MTA Plus von Cercamed genommen, das auch das Bismutoxid drin hat. In Kombination mit anderen Radioparkern, vielleicht spielt auch die Dosierung eine Rolle, wo ich jetzt nicht so krass schwarze Verfärbung gesehen habe in irgendeiner Form. Das Bismutoxid wird auch gerne dunkel in Kombination mit Hypo. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. Wenn das in Kontakt mit Hypo kommt, kann es auch zur Verfärbung kommen, dass man es einfach nicht verwendet oder danach seine MTA-Materialien scannt. Aber wenn man zum Beispiel ein Angulus-Produkt nimmt, ist man da relativ safe, weil die haben das rausgenommen. Wenn man natürlich den Klassiker Biodentin oder Biodentin XP nimmt, hat man da auch keine Probleme. Das sind so schon ein paar Materialien, die man empfehlen kann. Ja, Biodentin hat natürlich, was gerade Pulpotomie angeht, die besten Studienergebnisse weltweit. MTA von Prut ist sehr gut untersucht, aber hat das Radio-Parker-Problem. Angulus probiert da sehr viel in dem Bereich aus. Und natürlich sind die Putty-Materialien auch im Kommen. Ja, dass man dann auch gar nichts mehr anmischen muss. Wobei das mit Biodentin XP auch schon so einfach geworden ist, dass das in Kapselform ist und man diese Kapselrüssel umdrücken kann. Und gerade im Pulpotomiebereich, im Seitenzahnbereich, braucht man es teilweise nur reinzudrücken und das ist schon okay. Putty-Materialien, die kommen natürlich auf den Markt und sind natürlich auch sehr, sehr spannend, weil die im Handling sehr interessant sind. Sind teilweise noch etwas ölig. Die Frage ist auch, wie gut kommen die mit Feuchtigkeit zurecht? Ja, das ist ja auch immer die Frage. Sie brauchen natürlich Feuchtigkeit, um abzubinden, ja, und haben ja dann bestimmte Stoffe drin, die wir auch aus den biokeramischen Zielern kennen, die dann natürlich sich aus der Umgebung die Feuchtigkeit ziehen. Im Bereich der vollen Pulpotomie wird das also gar kein Problem sein, weil da im Blut ist durch die Blutung genügend Feuchtigkeit erstmal da ist. Es gab ja eine Zeit lang mal Leute, die hatten Angst, dass sich das aus dem Dentinlikör das so rauszieht, dass das alles problematisch werden könnte. Ich erinnere mich kein Kavit auf vitale Zähne, wo ich mich immer frage, ja, das Kavit schafft es, einen ganzen Zahn leer zu saugen und mit ihm den ganzen Wirt, den Körper? Sehr unwahrscheinlich. Aber Materialien sind natürlich wichtig, müsst natürlich gucken, wie das preislich dann reinpasst in euer Konzept und es wird natürlich spannend sein, was in Zukunft daraus kommt. Am Ende ist es ja auch immer die Applikationsform, die entscheidend ist. Wie viele Instrumente braucht ihr noch zusätzlich, um das zu machen? Also wenn man zum Beispiel Putty hat, die aktuell noch deutlich preisintensiver sind, dann braucht man manchmal irgendeine Möglichkeit, das zu applizieren. Wenn man jetzt etwas nimmt, was in der Kapsel gemixt wird, das ist natürlich sehr einfach schon, denn es gibt zum Beispiel auch von Ultradent ein MDR Flow White, das wird auch angemischt, aber dann haben die über ihr Skinny Syringe System den passenden Applikator schon bereit, was praktisch ist, sonst braucht man irgendwie ein Map-System von PD oder irgendwelche anderen einfachen Applikatoren, MTA-Applikatoren oder alte Amalgam-Carrier, mit denen man das Material appliziert. Aber das ist so ein Punkt, da muss man einfach schauen, was hat man, was will man verwenden. Man könnte theoretisch auch Calciumhydroxid nehmen, Pulver und das selber zusammenmischen. Und ich habe auch mal mit älteren Kollegen mich darüber unterhalten und die meinten, man kann das richtig schön fest zusammenmischen und stopfen. Aber es hat natürlich das Problem, dass es resorbiert. Und dann haben wir dann, das kennen wir von direkten Überkappungen, dass da so ein kleiner Hohlraum sein kann in einer Situation. Und ich weiß nicht, ob das so optimal ist, wenn da ein reiner Hohlraum ist. Aber vielleicht spielt es auch gar keine Rolle. Jedenfalls glaube ich, ist mittlerweile auch schon klar, geht es in der Richtung, dass tatsächlich alle Calcium-Silikat-Zemente, also alle MDA, Biodentin, Putty-Gruppen besser sind als Calciumhydroxid pur, was auf jeden Fall ihr aus eurem Sortiment in dem Bereich rausschmeißen könnt, sind alle selbsthärtenden Calciumhydroxid-Präparate, um ein paar Markenprodukte zu nennen, wie CareLife, Dycal. Die braucht man nicht zur Vitalerhaltung, nicht zur direkten Überkappung. Vielleicht kann man sie fürs Gewissen zu indirekten Überkappungen aufbrauchen. Aber das sind alles Produkte, also das sind Produkte, die keinen Sinn machen. Dann gibt es ja noch sogenannte Fake-MTAs. Da gibt es einen ganzen Podcast mit der lieben Laurentian. Also Produkte wie Terracal LC und Konsorten funktioniert einfach nicht. Ja, alles, was lichthärtend ist, kann nicht funktionieren, weil in dem Moment, in dem es funktioniert, müsste aus einem Produkt, das schon fertig abgebunden ist, müsste sich da was rauslösen, das dann irgendwie noch mit der Pulpa reagiert und wenn sobald sich es rauslöst, wird es auch an mehreren Stellen Probleme geben und unsere Restauration und unsere Komposite sind ja nicht hundertprozentig dicht. Da geht ja immer was durch den Zahn durch und dementsprechend macht es in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, die überhaupt in irgendeiner Form klinisch zu nutzen. So, und dann sind wir schon bei dem Punkt, dass wir unserem Calcium-Silikat-Zement, welcher auch immer es war, appliziert haben und müssen eine Restauration machen. Ich bin großer Fan davon, die Ränder irgendeiner Form zu sandstrahlen mit Aluminiumoxid, meistens 50 Mikron Aluminiumoxid. Es ist so, dass es Sinn macht, den Calcium-Silikat-Zement mit einem selbstadhesiven Flow abzudecken. Ja, man könnte auch ein Glas Glasionomer-Zement nehmen, und dann das ganze Sandstrahlen und hat dann so eine Sandwich-Technik. Da sind alle Möglichkeiten da. Wenn man rein lichthärtend arbeitet, ist ein selbstadhesives Flow, funktioniert überraschend gut. Da nehme ich dann einfach Constick Flow von DMG. Es gibt auch noch von Care das Vertice Flow. Der Grund, warum ich mittlerweile jetzt bei dem DMG-Produkt ist, weil es einfach in Schneeweiß gibt und so, dass ich dann immer einen guten Kontrast hat, ja. Da war auch immer die Frage, macht es nicht mehr Sinn, adhäsionsmäßig abzuwarten, bis das Produkt abgebunden ist und das dann zu applizieren? Das würde bei manchen Produkten heißen, dass man bis zu 24 Stunden warten muss oder länger, bis es abgebunden wird, einen zweiten Termin macht. Aber tatsächlich hat Tilda Maschke und andere gute Leute in Münster haben rausgefunden, wahrscheinlich David Donnermeier und Sebastian Bürklein und andere Kollegen, die ich wahrscheinlich vergessen habe zu erwähnen, dass es keine Rolle spielt, ob man das Material, sie haben es viel mit Biodentin getestet, mit einem selbstadhäsiven Flow abdeckt oder wartet, bis es fest wird und dann abdeckt, weil es war vom Verbund her alles relativ gleich. Und das ist eine gute Neuigkeit. Das heißt, wir müssen uns gar nicht darum kümmern. Wir können einfach irgendwas drauf machen und im nächsten Schritt dann alle Ränder Sandstreuz eine selektive Schmelzsetzung machen. Da ich das Wort selektive Schmelzsetzung gerade erwähne, fällt mir ein, dass wenn man eine indirekte Überkappung macht oder eine partielle Pulpektomie, dort ist ja so, da drückt man den Calcium-Silikat-Zement ja nicht in irgendeine Kavität rein, wie das alte Pulperkarbon. Ja, dadurch hat man ja schon eine gewisse Haftung. Da hat man ein hohes Risiko, dass sich das Material, welches auch immer es ist, verabschieden kann. Ja, das heißt, man sandstrahlt oder macht eine Säure-Ätztechnik selektiv und beim Abspülen fliegt einem die ganze Material weg. Das ist super, super ätzend. Am besten verhindert man das, wenn man die ganze Kavität schon so vorbereitet, dass man die selektive Schmelzsetzung macht, bevor man das Calcium-Silikat-Zement appliziert. Damit man dann quasi im Idealfall schon bonden kann oder vielleicht nochmal bestimmte Ränder, kritische Zonen sandstrahlt, damit da kein Calcium-Silikat mehr drauf ist. Aber das ist im Prinzip the way to go bei jeder partiellen Pulpektomie oder indirekten Überkappung. Dass man das alles, was kritisch ist, so früh wie möglich macht. Dann zur Restauration. Es macht Sinn, eine partielle Höcker-Überkupplung machen in Bereichen, wo die Wände sehr dünn sind. Es hat einfach Vorteile bei der Matrizentechnik, ohne dass ich genau darüber eingehe. Das klingt zwar jetzt nicht wie das minimalinvasiveste, aber tatsächlich macht es in meinen Augen Sinn. Und es macht auch sehr Sinn, weil es oft große Restaurationen sind, mit einem glasfaserverstärkten Flow zu arbeiten, wie EverX Flow. Am besten in Dentinfarbe, weil die ist eine sehr schön chromatische Farbe und man hat da eine schöne Restauration dadurch. Und dann nimmt man seinen Komposit seiner Wahl oder mittlerweile machen ja Leute auch gerne mit Flow ihren ganzen Kompositaufbau. Es funktioniert dann über so eine hochgefüllten Injectable Flows zum Beispiel. Und muss natürlich dafür sorgen, dass die Restauration möglichst stabil ist. Nämlich gerade je jünger der Patient ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass in nächster Zeit irgendeine Form von Krone drauf geht. Da zum Thema Krone komme ich auch gleich nochmal. Und deshalb ist es wichtig, dass das alles so gut wie möglich ist. Im Idealfall haben wir natürlich, das ist es so, dass der Kofferdamm immer noch da ist und nicht kaputt ist. Die haben eine vernünftige Matrizentechnik mit einem bestimmten vernünftigen Spannringen. Ich habe die meiste Erfahrung mit Polydentia und Garrison Spannringen, die in meinen Händen am besten funktionieren. Und wenn man fertig ist, ist es auch wichtig, dass man das Ganze so gut wie möglich poliert, dass man auch nochmal schaut, hat man irgendwelche Überschüsse. Da finde ich ja einfach ganz normalen 12er Skalpellklinge optimal, um das zu kontrollieren. Ein Eva-Kopf ist sehr praktisch. Zum Polieren nehme ich gerne diese EVI Diacom Twist plus irgendwas. Die funktionieren sehr gut. Das macht Sinn, das Ganze sehr gut zu polieren. Mittlerweile gehe ich sogar schon wieder dazu über, also könnte sogar sein, dass ich ab 2025 das sogar standardmäßig bei allen Restaurationen mache, dass ich da sogar mit Glycerin-Gel, einfach einem günstigen Glycerin-Gel, das Ganze nochmal durchhärten, um die Sauerstoffpolymerisationsschicht zu entfernen und weil die Politur dadurch besser ist. Das ist, glaube ich, eher relevanter bei ästhetischen Frontzahnrestaurationen als bei den Seitenzahnrestaurationen, aber ich mache es jetzt einfach. Und finde das okay so. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir dann natürlich, wenn wir fertig sind, oder manchmal macht es auch Sinn, während der Behandlung Röntgenbild zu machen, um sicherzugehen, dass unser Calcium-Silikat-Zement wirklich auf dem Pulperboden anliegt, in den Kanaleingängen ist. Und dann ist es natürlich immer gut, wenn man einen schönen röntgenopaken Calcium-Silikat-Zement hat oder einen sehr guten Sensor. Ich habe zum Glück beides, aber ich nehme ja sehr viel Biodentin und ich habe ja auch sehr viele Live-Behandlungswebinare gemacht, die immer nie aufgezeichnet werden. Und ich sag mal so, das ist so der einzige wirkliche Nachteil von Biodentin, aber ich denke, die arbeiten auch daran, dass es nicht so schön röntgenopak ist. Deshalb muss man da wirklich genau aufpassen, dass man das wirklich schön anlegt und auch schön auf die Pulpe appliziert hat. Aber das Röntgenbild ist eine absolute Pflicht, denn falls da irgendwas drin ist, was uns nicht gefällt, irgendwie an den Rändern ist eine Blase, im Komposit ist eine Blase, ist das der Moment, wo man dem Patienten einfach sagt, pass auf, da ist eine Blase im Komposit. Je nachdem, wo sie ist, kann man zum Beispiel sagen, die ist nicht schlimm. Sollen wir das nochmal korrigieren oder sollen wir es einfach so lassen? Ja, dann kann der Patient sich selber entscheiden, ob er das nochmal korrigiert haben will, bloß wegen der Blase oder nicht. Denn umgekehrt weiß er dann auch schon automatisch, dass es diese Blase gibt und das nicht ein Problem ist. Nämlich manchmal ist es ja so, steigert man sich, wenn man einen neuen Patienten hat und ein Röntgenbild macht, zu sehr rein in bestimmte Sachen. Oh ja, das ist ja eine Blase und dann ist der Patient verunsichert, aber spielt das eine Rolle und wir wissen, dass es keine Rolle spielt, aber dann wird manchmal, werden falsche Entscheidungen vielleicht getroffen oder diese Quatsch sind. Und es ist natürlich auch wichtig, dass der Patient folgenden Satz gehört haben muss. Bei dem Röntgenbild könnten manche Zahnärzte denken, daher wurde eine Wurzelkanalbehandlung begonnen. Aber wir haben hier eine vital erhaltende Maßnahme gemacht. Das kann auf dem Röntgenbild ähnlich aussehen. Ist wichtig, dass wenn dir jemand das sagt, dass sie dann gleich wissen, ja, das kann sein, dass man das denkt, aber so und so. Ja. Und dann sind wir auch schon bei Sachen, die wir dem Patienten quasi danach auch mitgeben müssen, eine Information. Und man kann es mir jetzt relativ einfach machen. Was sagen wir einem Patient nach so einer vital erhaltenden Maßnahme? Es ist relativ einfach. Wir sagen ihm nur das Gleiche wie bei einer Wurzelkanalbehandlung. Auch wissend, dass das nicht unbedingt zutreffen muss. Was natürlich gut ist bei einer vollen Pulpotomie, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass danach keine kälteempfindlich mehr da ist. Ja, das kann man einfach mal so sagen. Dann kann es natürlich sein, dass das Zahnfleisch die nächsten 2-3 Tage wehtut. Je tiefer die Karies ist, desto mehr muss man am Zahnfleisch machen. oder an der Klammer dahinter. Gerade je weiter es im Molarenbereich ist, kann so eine Klammer auch relativ viel Druck von so einem Kofferdamm abbekommen und wehtun. Das heißt, das Zahnfleisch könnte wehtun. Ich empfehle dann immer 2-3 Tage auf jeden Fall nichts Scharfes zu essen. Übers Rauchen müssen wir uns erst gar nicht unterhalten. Aber das sind so Punkte, die relevant sind. Und was auch immer wichtig ist, dem Patienten zu sagen, falls sie irgendwie Schmerzen haben, nehmen sie Ibuprofen. Julian Le Prince hat mal einen Vergleich gemacht zwischen Pulpotomie und Endo, was die Schmerzempfindlichkeit der Patienten angeht, und haben sie einfach telefonisch scoren lassen. Und tatsächlich hat in der Studie die Pulpotomie, was postoperative Beschwerden die ersten 3 Tage anging, besser abgeschnitten, während sich das dann nach 5-6 Tagen beides gleich war und nach 7 Tagen waren da in der Regel nichts mehr. Was Schönes. Und das sind so die wichtigsten Schritte in der Pulpotomie. Und jetzt kommen wir natürlich zum allerwichtigsten, der Abrechnung. Die Abrechnung von vitalhaltenden Maßnahmen ist scheiße. Warum ist die scheiße? Weil es verschiedene Gründe gibt, warum das durch ist. Die eine ist natürlich der GOZ-Punktwert, der nicht erst seit 1988 auf ein Pfennig festgelegt wurde. Der war effektiv schon vorher so schlecht. Es wurde einfach bloß 1:1 übernommen. Und die bekommen einfach wenig Punkte. Und dann ist es auch so, dass die Restauration sehr viel Zeit schluckt, sodass wir das, und die Restaurationen wurden ja quasi abgewertet in der GOZ. Wir hatten eine Zeit lang mal früher in der alten GOZ, wurde sich gerichtlich erstritten, sogenannte Inlay-Analog-Position. Da wurde quasi festgelegt, weil es keine richtige adhesive Kompositfüllung in der alten GOZ ist. Wir reden hier von vor 2012, dass es sich gerichtlich erstritten wurde, dass man eine Inlay-Analog-Position nehmen konnte. Das heißt, ein Inlay ist ja viel besser bewertet heute auch als eine Kompositfüllung. Und es hieß dann, dass es quasi gleichwertig ist. Das konnte auch begründet werden. Und dann konnte man immer eine analoge Inlay-Analog-Position nehmen und hat mit direkten Kompositfüllungen konnte man sehr wirtschaftlich arbeiten. Diese Option haben wir nicht mehr, weil wir jetzt die passenden GOZ-Positionen dazu haben, die wir auch nehmen müssen im Füllungsbereich. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass wir eine partielle Höcker-Überkupplung, dass ich die empfehle bei gewisser Restaurationsgröße, Grad, approximal Molarenbereich. Das heißt, wir befinden uns jetzt rein abrechnungsmäßig nicht mehr im Füllungsbereich. Wie mein lieber Christian Lopez Quintero immer sagt, eine Füllung ist etwas, was ich in eine Gans packe, weil das Ganze auch während der Weihnachtszeit aufgenommen wurde, passt das auch mehr oder weniger. Und sobald ich denn natürlich was aufbaue, bin ich ja im direkten Teilkronenbereich, dann sollte ich es auch so berechnen. Da muss man sich immer sehr mit seiner ZMV, mit seiner Abrechnung mal auseinandersehen, was die eigentlich am liebsten haben. Eine Analogposition für die direkte Teilkrone ist natürlich rein abrechnungsmäßig das Einfachste. Nimmt man einfach die 2220a und kann im 3,5-fachen Bereich dann plötzlich 400 Euro für diese ganze Arbeit abrechnen und steigt bis 3,5. Das ist natürlich interessant, aber es führt natürlich, dass wir auch mit den privaten Krankenkassen Stress haben. Natürlich müssen wir eine Vereinbarung nach 2.1 eine freie Vereinbarung mit dem Patienten machen, damit das einfach vorher klar ist, dass es möglicherweise nicht erstattet wird. Aber das ist natürlich jetzt nicht so. Wir haben natürlich die Möglichkeit dann noch irgendwie die Restauration selber, die, sagen wir mal, die F4 auf irgendwas über 3,5 zu steigen, auf 7, 8, 9, 10, was auch immer man für den eventuellen Zeitbedarf braucht. Da gibt es dann meistens bloß eine Erstattung von den meisten privaten bis 3,5. Es gibt auch natürlich auch noch ein paar exotische, wo das deutlich darüber ist. Aber das ist natürlich, das muss man alles vorher vereinbaren. Dann die Pulpotomie selber. Es gibt bestimmt jemanden, und ich habe das ja früher auch mal fälschlicherweise gesagt, dass man die Pulpotomie ja analog abrechnen könnte. Aber wenn es also eine GOZ-Position gibt, die die Pulpotomie beschreibt, wie die GOZ 2350, dann müssen wir die auch nehmen. Da führt kein Weg vorbei. Und die ist mit bei 3,5 mit knapp 55 Euro bewertet. Da kann man sich jetzt mal grob fragen, ob es sich lohnt, die zu steigern. Mittlerweile steigere ich sie auch, aber probiere mein Haupthonorar aus der Restaurationsposition zu bekommen. Wenn ihr natürlich irgendwie eine CAD-CAM-Maschine habt, könnt ihr natürlich gleich das so planen, dass ihr in der gleichen Sitzung ein Onlay einsetzt, dann seid ihr dann schön fein raus aus dem Ganzen und habt dann euer hauptsächliche Honorar über die Onlay-Position gemacht und dann ist es am einfachsten. Gerade in Kombination, wenn irgendwelche Zusatzversicherungen bei gesetzlichen Versicherten da sind. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch das Problem, dass es immer die Diskussion gibt, was ist eigentlich, wenn ich eine Krone auf den Zahn machen will und der Patient gesetzlich versichert ist. Denn im Prinzip ist ja in der ZE-Richtlinie steht ja drin, dass wir mehr oder weniger einen positiven Kältetest brauchen. Ja, da steht ja bloß, die Vitalität muss überprüft werden. Das wird in der Regel über einen Kältetest gemacht und wenn er negativ ist, geht man davon aus, dass es nicht vital ist. Was im Pulpotomiebereich, gerade im vollen Pulpotomiebereich, natürlich total ätzend ist, dass dann ein Gutachter sagen könnte, man muss dann Wurzelkanalbehandlung machen, obwohl die wissen, dass es vital ist. Ja, das ist ein Problem, dass man da wahrscheinlich im schlimmsten Fall auf die 150 Euro Festzuschuss der Krankenkasse verzichten müsste. Es ist jetzt kein Problem, dass man den Patienten darüber vorher aufklären müsste, dass dieser der Fall sein könnte. Das sehe ich persönlich nicht so. Aber das ist ein Problem. Man kann es nur umgehen, dass man sagt, wir machen jetzt ein Onlay und keine Krone, wenn eine Krone indiziert ist und dann hol dir eine Zusatzversicherung in dem Fall. Aber es ist ein Problem. Aber das Lustige an dem Ganzen ist ja, ich habe ja gesagt, es gibt die GOZ-Position 2350. Es gibt ja auch eine BEMA, eine Pull-Position. Da steht explizit drin, dass die für Milchzähne ist und bleibende Zähne im Wachstum. Das heißt, beim 18-Jährigen könnten wir noch am Weisheitszahn pulpotomieren, aber wir könnten natürlich auch bei einem 8- oder 9-Jährigen auch einen 6er noch pulpotomieren, weil der wahrscheinlich noch im Wachstum ist. Und da müssten wir dann auch, wenn der gesetzlich versichert wäre und wir jetzt keine ihn nicht rausgelöst haben aus dem ganzen BEMA-System, müssten wir das dann auch so machen. Und da ist dann gleichweise so ein kleines Paradoxon im System drin. Wir können also bei dem, ich nenne ihn jetzt mal plakativ einen MIH-Fall, der 8-9 Jahre alt ist, unterer 6er. Da könnten wir nach BEMA eine Pulpotomie durchführen und behandeln und es wäre auch komplett richtig. Aber würde man in demselben, im Abschluss der Behandlung, eine Krone beantragen, würde das natürlich schief gehen, weil das natürlich, wie soll ich sagen, dann plötzlich wieder nicht geht. Sprich, das ist natürlich immer so ein bisschen witzig, dass es da Widersprüche innerhalb der BEMA, der KKV-Zahnmedizin gibt, aber es ist ja völlig normal für uns Zahnärzte, dass es solche Widersprüche gibt. Dementsprechend müssen wir damit leben. Und das Ganze ist natürlich so. Also jetzt abrechnungsmäßig nochmal zusammenfassend. Die Pulpotomie selber wird durch die 5350 beschrieben. Und das ist natürlich etwas, wo es keine BEMA-Position gibt, sobald er ein gewisses Lebensalter überschritten hat. Das ist gut. Und jetzt heißt es, kann man es jetzt als MKV-Füllung nutzen? Die Antwort ist eher nein. Denn bei einer MKV-Füllung geht man ja davon aus, gibt es ja diesen kleinen Festzuschuss für die jeweilige BEMA-Füllung, muss man ja im Prinzip alles nehmen, was auch vorhersehbar ist aus BEMA-Sicht. Das heißt, streng genommen kann man schon mal nicht die 2350 im MKV-Fall zufällig abrechnen. Beim Kofferdamm 2040 würde es schon noch gehen. Und bei der indirekten Überkappung eigentlich schon wieder nicht. Deshalb macht es eigentlich Sinn, das alles rein nach GOZ zu berechnen, auch mit dem jeweiligen Patienten, gesetzlich versicherten Patienten, dass man einfach sagt. Die Vitalerhaltung ist nicht Teil der gesetzlichen Krankenkasse. Dementsprechend können wir es auch nicht so berechnen. Und es ist, glaube ich, auch das Transparenteste für den Patient und manche Zusatzversicherungen übernehmen das ja auch sogar. Dann hat man nur noch das Problem mit dem Honorar allgemein. Und wenn man zum Beispiel jetzt 2 Stunden einplant für so einen Fall, ist das natürlich, kommt man selbst, wenn man mit der Teilkron-Analogposition nicht so richtig hin. Denn die durchschnittliche Praxisstunde in Deutschland liegt ja Stand, sagen wir mal 2025, bei knapp 350 Euro pro Stunde. Das heißt, wir müssen irgendwie 700 Euro rauskommen. Das heißt, selbst mit ein paar Begleitleistungen kommen wir, sagen wir mal, auf 100 Euro, auf 500 Euro, da fehlen noch 200 Euro, sodass man sogar die Teilkronposition steigern muss. Oder, wenn es eine Analogposition ist, kann man sich natürlich, man sagt, man braucht am meisten für die Kariesentfernung und die Restauration selber, dass man sich eine andere passende Analogposition nimmt. Dass man sich dann, meistens sind es ja irgendwelche Teleskopsachen, die man dann nimmt, denn die muss man dann bloß auf 1, irgendwas machen, damit man dann auf seinen Stundensatz 350 Euro kommt. Und so muss man komplett rangehen. Für Anfänger empfehle ich auch im Abrechnungsbereich auch einfach zu sagen, auch wenn ich das nicht so richtig mag, auch einen Wurzelkanalbehandlungsplan, einen Endoplan mit dazu zu geben, der gerne auch mal auf 2 Termine ausgelegt ist und dann kommt dann raus, dass eine GOZ-Endo, sagen wir mal, 1.800 bis 2.000 Euro kosten würde und eine Vitalerhaltung in einer Sitzung 800 Euro. Und dann hat der Patient auch gleich die Relation, was das Ganze kosten würde. Und das ist natürlich die transparenteste Aufklärung. Auch wenn natürlich dann der Patient sofort sieht, okay, Wurzelkanalbehandlung ist teurer. Das heißt, aber es ist schön, dass der Zahnarzt probiert, das Ganze zu umgehen. Es gibt natürlich auch, der Patient der genau anders gegangen, der nimmt immer das Teuerste, weil er davon ausgeht, dass das Beste ist, dass man sagt, erste Wahl ist, wenn wir die Chance haben, es vital zu erhalten, Plan 1. Aber wenn wir merken, das ist nicht der Fall, dann haben wir Plan 2. Und das ist natürlich auch prognostisch gut, wenn der Patient auch beide Pläne unterschrieben in die Praxis bringt oder die vor Ort in der Praxis digital unterschrieben werden, wie es bei mir da ist. Das mache ich immer wie Athena. Dann, und der irgendwie später Beschwerden entwickeln sollte, dann weiß er auch gleich, was es kostet. Ja, und manchmal ist es auch, so sag mal so, aus patientenpsychologischen Gründen gar nicht so schlecht, wenn sie schon wissen, was dies kosten könnte. Gut, und jetzt haben wir einmal grob alles durchgesprochen, wie so eine Pulpotomie ablaufen kann. Das ist ein schönes Update zu einem alten Podcast, den ich mal vor Urzeiten aufgenommen habe. Ich freue mich immer, wenn ich Leute in Workshops habe, wo wir darüber diskutieren können. Mittlerweile mache ich auch sehr viele Online-Live-Behandlungswebinare zu dem Thema. Das heißt, wir haben meine Praxis so ausgerichtet, dass ich alles, was ich am Patienten mache, auch mit ein bisschen Vorlauf natürlich live streamen kann. Das heißt, ihr habt während einer Live-Behandlung die Möglichkeit, alles zu sehen, was ich im Mikroskop sehe. Wir haben noch ein paar andere Kameras im Raum verteilt, sodass man dort auch nochmal erkennen kann, was passiert. Und jetzt für 2025 bauen wir auch nochmal mein Behandlungszimmer in der Hinsicht um, dass wir auch Röntgenbilder einblenden können während der Behandlung, damit man sehen kann, wie ist der aktuelle Stand. Vorher musste ich die mal als Datei relativ kompliziert übertragen, damit ich darauf auch im Webinar Zugriff habe. Diese Live-Behandlungen machen tatsächlich sehr Spaß und das mache ich immer gerne mit Septodont, weil einfach die sehr gut eingespielt sind für das Ganze. Es ist schon Wahnsinn, dass die Kapazität von, die haben eine Online-Kapazität mit GoToMeetings von 1000 Leuten und bei dem letzten waren tatsächlich 600 Leute online und das ist schon sehr, sehr krass viel, wenn man sich überlegt, in so einem kleinen 13 Quadratmeter Behandlungszimmer sitzen 600 Leute gerade drin und gucken zu, wie man behandelt. Aber es ist natürlich auch realistischer, geht es gar nicht, um das Ganze zu zeigen. Deshalb freue ich mich auch auf die nächsten und dann die restliche Technik, die wir da drin haben, um das Ganze zu zeigen. Daher wünsche ich euch jetzt erstmal, weil es jetzt gerade bei mir so weihnachtlich ist, dann ein schön weiteres Jahr 2025. Und ich bin gespannt, wann es das nächste Update im Pulpotomiebereich gibt diesbezüglich. Bei den Podcasts habe ich ja festgestellt, dass die sehr lange online sind und oft gehört werden. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass man sich selber informiert, was ist gerade der aktuelle Stand. Natürlich wird dieser Podcast in 2, 3, vielleicht sogar 5 Jahren im groben Teilen genauso aktuell sein wie heute. Da lehne ich mich zwar ein bisschen weit aus dem Fenster, aber die Basics werden sich nicht groß ändern. Es werden immer so kleine Nuancen sich ändern. In 2025 freue ich mich auf jeden Fall auch auf einen Kongress in Wien, der, glaube ich, um den 12., 13. Juni ist. Da kommt zum Beispiel auch Nesrin Taha aus Jordanien, die ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe und macht nicht nur einen Pulpotomie-Workshop, sondern auch einen Vortrag zu dem Thema, so dass da vielleicht direktere Erkenntnisse von ihr nochmal kommen. Ja, und ich werde auf jeden Fall auch mit ihr das Thema Dexamethason als, nicht direkt als Blutstillung, aber als Direktapplikation auf die Pulpa diskutieren und bin gespannt, was sie dazu sagt. Denn ich würde sagen, da geht es so ein bisschen in die Zukunft hin. Und deshalb vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.